So, ich freue mich, unseren Korrespondenten Bernhard Schmidt in Paris live hier am Telefon begrüßen zu dürfen. Guten Morgen.
Morgen.
Ja, sprechen wir über die Ergebnisse der Europawahl. Die Ergebnisse der großen Volksparteien sind ja nicht besonders spannend. Die Europäische Volkspartei ist weiterhin stärkste Kraft mit 28%, dicht gefolgt von den Sozialdemokraten mit 25%. Also keine große Machtverschiebung.
Auf EU-Ebene, auf französischer Ebene zum Beispiel sieht das schon sehr viel anders aus. Da sind die Verschiebungen sehr viel krasser.
Ja?
Da hat zum Beispiel die Sozialdemokratie nur noch zwischen 13% und 14%. Das ist ihr tiefstes Ergebnis überhaupt. Also ihr bisheriger Tiefenrekord war die Europaparlamentswahl 1994 mit damals 14,2%, die sie jetzt noch unterboten hat. Das ist sicherlich ein Schlag, den sie in gewisser Weise verdient hat, aufgrund der Regierungspolitik, die die Flaschensammlung rund um François Hollande bietet. Also eine rein unternehmerfreundliche Politik, an der nichts Sozialdemokratisches, keinerlei sozialdemokratische Handschrift mehr ist. Das im Übrigen heute fortgesetzt wird, weil das Einzige, was dem Premierminister jetzt als Reaktion auf das Wahlergebnis einfällt, sind weitere Steuersenkungen. Also historisch war das ja eher die rechte Antwort zu sagen, runter mit den Steuern, während die linkere Antwort gewesen wäre, rauf mit den Löhnen.
Eigentlich schon, ne?
Soweit eine Regierungspolitik Einfluss darauf hat, weil natürlich der Staat nicht alle Löhne festsetzt, aber er hat gewissen Einfluss unter anderem durch die Festsetzung des gesetzlichen Mindestlohns in Frankreich, der ja seit langem ein Instrument der Regierungspolitik ist. Die bürgerliche Rechte hat mit 20,2% für die ÖMP als ihre Hauptpartei, ungefähr vergleichbar mit der CDU, CSU in Deutschland, ebenfalls sehr schlecht abgeschnitten. Also dahinzu kommen noch ungefähr 10% für das Bündnis aus ÖMP und aus ÖDI und Modem. Das würde ungefähr in Deutschland der FDP und dem gemäßigten CDU-Flügel entsprechen. Das sind also ungefähr 30% für die bürgerliche Rechte, davon 20% für ihre Hauptpartei, die ÖMP von Nicolas Sarkozy. Das ist auch ein Tiefstand. Dem entspricht natürlich das Anwachsen der anderen politischen Kraft und du hast es schon erwartet, das ist natürlich, wenn du zumindest gestern Abend Fernsehen gesehen hast, das ist das starke Anwachsen des Front National mit ebenfalls einem Rekordergebnis, aber diesmal nach oben in die Höhe mit 25,2% nach jetzigem Auszählungsstand für den rechtsextremen Front National. Es gibt vergleichbare Ergebnisse in anderen EU-Ländern, wenngleich die politische Realität hinter den Zahlen eine etwas andere ist, mit 27,5% für die UKIP, also die EU-feindliche Partei, nationalkonservative Partei in Großbritannien, oder ebenfalls über 26% sogar für die DFP, die Dansk Folkeparti, also die dänische Volkspartei, die vor allem gegen muslimische Einwanderung und gegen Sozialstaat und Steuern wettert in Dänemark, beziehungsweise die gegen Sozialstaat und Steuern gewettert hat, jetzt einen gewissen Schwenk hingelegt hat und versucht, sich als Verteidigerin des Sozialstaats gegen Einwanderung aufzuspielen. Das sind also drei Parteien, die auf der Rechten rechts von den Konservativen angesiedelt sind, mit dem Unterschied allerdings, dass der Front National eindeutig aus einer faschistischen Wurzel kommt. Sein Parteiabzeichen, man kann es nicht oft genug wiederholen, sein Parteisymbol ist die züngelnde Flamme in den drei Nationalfarben, blau, weiß, rot, die aber eigentlich nur eine Übernahme bei seiner Gründung 1972 der grün-weiß-roten Flagge des MSI, der neofaschistischen Partei in Italien, darstellte. Und beim MSI bedeutete dieses Zeichen bei seiner Gründung 1946 einen Verweis auf die Seele Benito Mussolinis, die aus einem Sarg gen Himmel emporsteigt. Das wissen jetzt zwar sicherlich nicht alle Mitglieder, geschweige denn Wähler und Wählerinnen des Front National.
Das glaube ich auch nicht.
Da kommt das Symbol her. Das heißt, wir haben es eindeutig mit der Kraft zu tun, die faschistische Herkunft ist. Ähnliches gilt in einem anderen gesellschaftlichen Kontext für die FPÖ in Österreich, die ebenfalls mit 20,5% relativ hoch abgeschnitten hat, allerdings nur den dritten Platz belegt hat, weil sie einen schlechten Wahlkampf gemacht hat und gespalten gewesen ist. Aber also solche vergleichbaren politischen Kräfte haben zumindest in mehreren Ländern, Kernländern auch der EU, die Nase vorn.
Was mich jetzt mal noch interessieren würde, also 25% für den Front National, das ist ja eigentlich ein Zuwachs im zweistelligen Bereich. Und sogar in Deutschland hat die AfD 7% geholt.
Ja.
Wie muss man sich das politische Klima in Frankreich gerade vorstellen, dass der Front National so krass gut abschneidet?
Also ich will es nicht mit der AfD vergleichen. Die AfD will sich auch nicht mit dem Front National verbinden und das ist nicht nur Heuchelei, sondern das politische Profil ist schon ein anderes. Die AfD ist eine Partei radikalisierter Mittelschichten, die Furcht haben durch den europäischen Rettungsschirm und durch die Euro-Krise abgeben zu müssen. Der Front National ist schon eine Partei mit starker Wählerschaft in den sozialen Unterklassen auch. Durch sukzessive Verschiebungen in seinem Diskurs, in seinem Programm, hat er sich von der Partei, die ebenfalls eine radikalisierte Partei reaktionärer Mittelklassen war in den 80er Jahren, verschoben zu einer Partei, die stark auch eine Unterklassenwählerschaft anziehen konnte. Der Front National ist schon näher dran, auch wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, die versucht, moderat aufzutreten. Marine Le Pen nennt das seit ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende im Januar 2011 die Strategie der Dediabolisation, also der Entdämonisierung und Entdiabolisierung. Also trotz dieser Kommunikationsstrategie, die darauf hinausläuft, schon als moderat zu erscheinen, handelt es sich um eine zeitgemäß auftretende neofaschistische Partei. Natürlich gibt es ein gesellschaftliches Klima, das das ermöglicht hat. Also man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass der Front National so triumphieren würde, dass jetzt alle mit fliegenden Fahnen zu ihm überlaufen. Die 25% entsprechen 4,7 Millionen Wählern und Wählerinnen. Marine Le Pen hatte bei der Präsidentschaftswahl 2012 schon 6 Millionen Stimmen. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch ein Votum, ein Wahlergebnis, das mit der Enthaltung zu verdanken ist. Also die Wahlbeteiligung in Frankreich betrug 43%, das heißt die Enthaltung 57%. Nicht gerundet, sondern exakt nach den Ergebnissen jetzt auf dem letzten Auszählungsstand von heute früh nach 8 Uhr. Die Enthaltung ist vor allem sicherlich auf die Linkswählerschaft im weitesten Sinne, also einschließlich der Sozialdemokratie, zurückzuführen, die natürlich sich gar nicht wiedererkennt in der jetzigen Regierungspolitik. Das große Problem ist, dass die Sozialdemokratie abgestraft wird durch ihre ausschließlich wirtschaftsunternehmensfreundliche Regierungspolitik, die sicherlich nicht die ist, für die die Mehrzahl ihrer Wähler sie gewählt hatten. Aber die Stimmen gehen nicht nach links. Zum Beispiel die Linksfront, der Front de Gauche, der Zusammenschluss der französischen KP mit einer Abspaltung von der Sozialdemokratie, dem Parti de Gauche. Das ist ungefähr ein Bündnis, ein Gespann, das vergleichbar wäre mit der Linkspartei bei ihrer Gründung als Zusammenschluss von PDS und WASG, allerdings in einem anderen gesellschaftlichen und historischen Kontext. Dieses Bündnis konnte auch nur zwischen 6% und 7% der Stimmen erhalten. Die Tendenz ging sogar nach unten. Gestern waren es bei dem Auszählungsstand gestern Abend noch knapp 7, jetzt heute früh sind es nur noch 6,3. Das ist kein Zuwachs. Das bedeutet keinen Zuwachs gegenüber der letzten Europaparlamentswahl im Juni 2009, wo dieses Bündnis zum ersten Mal antrat. Das Bündnis war kurz zuvor geschlossen worden, obwohl damals die Sozialdemokratie die deutlich besser abschnitt und in der Opposition war, während sie jetzt natürlich ihre zweijährige Regierungsbilanz bezahlt. Das heißt, andere linke Kräfte, man kann auch die neue antikapitalistische Partei nennen, auf der radikalen Linken, die unter 1% erhielt, die anderen linken Kräfte schaffen es nicht, sich abzusetzen von der Regierungspolitik und als Alternative zu erscheinen, sondern die Linkswählerschaft enthält sich massiv. Die ÖMP ihrerseits ist gespalten. Schon vor dem Wahltag war im Innern der ÖMP quasi der Krieg eröffnet, der sich also heute Nacht auch noch intensiviert und fortgesetzt hat. Der Krieg zwischen verschiedenen Flügeln. Einerseits, weil sie sich unter anderem gegenüber der Haltung zur EU, zur Europafrage sehr uneins sind. Das geht von nationalkonservativen quasi EU-Gegner und Nationalisten. Der frühere Regierungssprecher unter Nicolas Sarkozy, der damals Pro-Europäer war, hat zum Beispiel die Verkleinerung der EU auf nur noch 6 Mitgliedsländer gefordert. Also von jetzt 28 auf 6 möchte er gehen. Dabei von den Gründungsmitgliedern von 1957, die ja auch 6 an der Zahl waren, Luxemburg rausschmeißen als Steuerparadies, was es tatsächlich ist. Aber das lässt sich durch den Ausschluss aus der EU regeln. Und Spanien dafür hineinnehmen. Spanien, aber nicht Portugal, die beide zum 1. Januar 1986 beitraten. Das heißt, er möchte quasi eine neue EU-Außengrenze quer durch die Iberische Halbinsel ziehen. Das reicht von dem bis zu eher wirtschaftsliberalen und proeuropäischen Positionen. Und die ÖVP ist in tiefe Skandale verwickelt. Der letzte ist der Big Malion-Skandal. Big Malion ist ein Unternehmen, ein Kommunikationsunternehmen, das dem jetzigen Parteivorsitzenden Jean-François Copé nahesteht und das Millionen einkassiert hat für lächerliche Leistungen, also 8 Millionen, um eine Publikumsveranstaltung, eine Großveranstaltung vor der letzten Wahl zu organisieren, also vor der Wahl 2012. Das wird jetzt inzwischen gewitzelt, so nach dem Motto, für die Europaparlamentswahl werden mieten 200 Stühle in einem Saal und Big Malion kassiert 28 Millionen dafür und ähnliche Scherze. Und der Rivale von Jean-François Copé, also es gab ja eine interne Wahl des Parteivorsitzenden durch Urabstimmung der Mitglieder am 18. November 2012, vor anderthalb Jahren, die Copé aber nach Ansicht ausschließlich aller Beobachter und Beobachterinnen ausschließlich durch Betrug gewonnen hat, weil de facto hat er in den Urnen nicht gewonnen. Gewonnen hätte Fillon, der damals einen gemäßigteren Kurs fuhr, und Copé, der einen stärkeren Rechtsstrahl hinlegte, hat also nach einhelliger allgemeiner Ansicht ausschließlich durch Wahlbetrug, weil er die Wahl organisierte als Interimspräsident, diese Wahl gewonnen. Und Fillon hat heute Nacht schon angekündigt, dass er sich abspaltet mit einer eigenen neuen Partei, die Werte der Republik im Namen führen soll, also etwas weniger Rechtsstrahl hinlegt, obwohl auch Fillon dann einen Zickzackkurs fährt, weil Fillon im September und Oktober 2013 sich mehrfach geäußert hat, in der Hinsicht, dass man im zweiten Wahlgang dort, wo in Frankreich in der Stichwahl die Konservativen nicht vertreten sind, mal für einen sozialdemokratischen, aber mal auch für einen rechtsextremen Kandidaten stimmen könnte, je nachdem, welches Profil der eine und der andere hat. Also hier hat in der männlichen Form gesprochen von zwei Kandidaten. Also Fillon ist da auch kein sicherer Kantonist, was die Abgrenzung von den Rechtsextremen betrifft. Das ist im Moment nun mal auch die große Gretchenfrage, vor der die französischen Konservativen stehen. Und diese Frage wird sich natürlich vertiefen und die Spaltungen werden sich vertiefen, weil jetzt erstmals tatsächlich die Rechtsextremen mit 5% vor den Konservativen abschnitten. Zum gesellschaftlichen Klima gehört natürlich auch, dass viele politische Kräfte oder mehrere politische Kräfte versuchen, den Rassismus in der Politik einzusetzen. Das macht natürlich der Front National, sonst wäre es nicht die extreme Rechte. Das hat aber auch haben auch die regierenden Konservativen ausgiebig im Wahlkampf 2012 gemacht. Und Copé hat es im Übrigen fortgesetzt mit Sprüchen, wie zum Beispiel der berüchtigten Anekdote über das Schokocroissant, das also dem Schüler im Pausenhof weggenommen wird, weil die bösen Moslems ihn zwingen wollen, Ramadan zu machen. Das war die Anekdote, die er kurz bevor er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, die er öffentlich in der Öffentlichkeit vertraten hat, die ihm nochmal den entscheidenden Drive für die innerparteiliche Wahl geben sollte. Das macht im Übrigen zum Teil auch die Sozialdemokratie, die versucht, sich an die Stimmungen dran zu hängen. Also zum Beispiel der jetzige Premierminister seit Anfang April, Manuel Valls, war zuvor Innenminister und hat sich auch unter anderem durch Sprüche gegen Roma und andere Einwanderer, aber besonders gegen Roma, profiliert.
Bernhard, diese 25%, würdest du sagen, das entspricht wirklich so der generellen Zustimmung zum Front National in der Bevölkerung oder handelt es sich da auch vor allem um ein Protestergebnis hinsichtlich der Europawahl, dass man sagt, Europa, ja, wenn es darum geht, dann wähle ich den Front National, oder ist es wirklich, also haben die wirklich so eine große Zustimmung?
Nein, also es gibt tatsächlich eine solche große Zustimmung, da muss man leider tatsächlich mit Ja antworten, wobei die gestaffelt ist je nach Themen, je nach die Themensetzung, um die es geht. Ich werde es gleich ausdifferenzieren, aufschlüsseln. Also es ist natürlich immer ein Element Wahl gegen die anderen, also Protestwahl dabei, wobei in Deutschland, man kennt ja die Protestwählerdiskussion aus Westdeutschland, also kurz vor der Wiedervereinigung von 1989-90 mit den ersten Wahlerfolgen damals der Republikaner, die damals als rechtsextreme Partei Erfolge hatten und die ja im Juni 1989 mit 7,1% der westdeutschen Stimmen ins Europaparlament einzogen. Das ist heute beinahe vergessen. Die Republikaner haben gestern 0,4% bekommen, weil sie es eben nicht geschafft hatten, mit ihrem Erfolg was zu machen. Dieses Potenzial wird man heute wahrscheinlich zum Teil bei der CDU, CSU, zum Teil sicherlich bei der AfD wiederfinden, obwohl die AfD ein anderes Profil hat, also ein stärker wirtschaftsliberales Profil, radikalisiertes wirtschaftsliberales Profil. Die Protestwählerdiskussion kennt man von damals und die wurde damals zumindest in der deutschen, westdeutschen Diskussion benutzt, um es zu verharmlosen, um zu sagen, das ist ja kein rechtsextremes Potenzial, sondern ausschließlich ein Strohfeuer des Protests. Und der, also ein indifferenter Protest, der heute links, morgen piratik oder piratisch und übermorgen rechts daherkommen könnte, das stimmt eben nicht, sondern die Konstanten sind ja da. Also
sagen beim wir mal, Front National, wie würdest du das da einschätzen?
Beim Front National ist es ein konstanter Zuwachs seit dem Antritt von Marine Le Pen. Also die Partei war im Tief und in den letzten Amtsjahren ihres Vaters als Parteivorsitzende, aber deswegen, weil sie keine Zukunftsperspektive vermitteln konnte. Jean-Marie Le Pen, der jetzt in Bälde am 20. Juni dieses Jahres, der jetzt bald 86 wird, der konnte in den letzten 10 Jahren nicht mehr glaubwürdig verkörpern, dass er irgendeine politische Zukunftsperspektive darstellen soll, personifizieren soll. Und Nicolas Sarkozy hatte es ja als konservativer Präsidentschaftskandidat geschafft, die Wählerschaft des Front National erfolgreich anzusprechen. Er hat ja auch damit Politik gemacht. Ich hatte vorher schon erwähnt, dass die Konservativen auch auf dieses Potenzial mit Inhalten zugehen. Nicolas Sarkozy hatte zum Beispiel die Einrichtung eines Ministeriums für Einwanderung und nationale Identität versprochen und nicht nur versprochen, er hat es tatsächlich im Mai 2007 nach seinem Präsidentschaftswahlsieg eingerichtet. Also das Ministerium wurde 2011 wieder abgeschafft und seine Funktionen wurden in ein klassisches Innenministerium überführt. Er hat dann 2009, 2010 die berüchtigte Debatte für die nationale Identität, für die also der Staat 350 Wahlveranstaltungen organisiert hat, lanciert. Das heißt, die Konservativen haben mit diesem Potenzial Politik gemacht. Aber das hat nur vorübergehend funktioniert, das heißt, die Wähler gingen dann zurück. Aber das heißt, die Inhalte sind da, mit denen wird der Front National schon identifiziert. Die anderen Parteien haben ihn darin eher bestärkt, indem sie sagen, wir nehmen diese Inhalte ernst. Es gibt Umfragen jährlich, die jedes Jahr im Februar, Mitte Februar publiziert werden, bei denen die Franzosen und Französinnen, also natürlich Ausgewählte, befragt werden. Wie steht es um eure Zustimmung zu den Ideen im Plural des Front National? Und also sehr im Plural, weil da eine ganze Palette abgefragt ist. Die Umfragen taugen, was sie taugen. Das heißt, Umfragen haben immer einen begrenzten Aussagewert, weil es ist ja bekannt, bei Umfragen kommt immer auch stark darauf an, wie die Frage formuliert wird, wie die Frage gestellt ist. Da es sich aber um eine Umfrage handelt, die seit 1984 permanent durchgeführt wird mit vergleichbaren Fragestellungen, kann sie zumindest für den Vergleich taugen, für den Vergleich zwischen einem Jahr und dem anderen, also innerhalb, immanent, dieselbe Umfrage kann verglichen werden mit der Umfrage, mit den Ergebnissen der gleichen Umfrage im Jahr davor und im Jahr danach.
Und da haben wir im
Februar 2014 einen neuen Höchststand erreicht, 34% Zustimmung für sehr allgemein, im Plural die Ideen des Front National. Das ist ein neuer Höchststand. Der Höchststand waren bis dahin 33%, die im Jahr 1991 erreicht waren. Damals hat die extreme Rechte sehr stark profitiert vom Mauerfall und dem Wegfall der UdSSR und das heißt der Vorstellung, die sich verbreitete, es gibt keine Alternative Kapitalismus gegen Sozialismus mehr. 34% sind der neue Höchststand. Ja. Die höchsten Zustimmung hat der Front National schon, wenn er sagt, es wird nicht mehr genug für die Sicherheit getan und es gibt zu viel Einwanderung. Also das sind Zustimmungswerte zwischen 50% und 70% für diese allgemeinen Zustimmungswerte.
Wahnsinn.
Zu diesen allgemeinen Aussagen, das heißt, es gibt schon Zustimmungswerte, die ein bestimmtes Einverständnis mit allgemein formulierten Grundvorstellungen ausdrücken. Und das über die Wählerschaft des Front National hinaus. Also schon die Idee, in Krisenzeiten muss man zunächst mal was für die eigene Bevölkerung tun, also unter Ausschluss der Einwanderer, zumindest unter Ausschluss jeder Neuzuwanderung, das ist schon diffundiert über die FN-Wählerschaft hinaus. Und die, wie gesagt, die anderen Parteien bedienen das ja auch hin und wieder, zumindest rhetorisch und zumindest als vermeintliche Beihilfe, als Wahlkampfinstrument. Hingegen hinkt der Front National hinterher, was die Zustimmung zu anderen Aussagen betrifft, insbesondere den Euro-Austritt, wo er selber auch Wasser in seinen Wein gegossen hat. Beim Euro-Austritt sind es 28-29%, die zustimmen, weil viele Wähler, obwohl sie rechts stimmen, durchaus skeptisch sind, was den Euro-Austritt betrifft, weil da geht es dann darum, was könnte uns das kosten? Wird das unsere Renten oder unsere Ersparnisse antasten? Das heißt, da ist die Zustimmung, liegt die Zustimmung zur Aussage, man sollte aus dem Euro austreten oder darüber überlegen, liegt unter dem Durchschnitt, was die allgemeine Zustimmung zu den Ideen, ganz allgemein formuliert, des FN betrifft. Da hat der FN also auch ein bisschen was in seinen Wein gegossen. Er sagt also, er würde das im Falle eines Wahlsieges auf französisch, also auf innerstaatlicher Ebene, würde er das einer Volksabstimmung überlassen. Das heißt, nur wenn die Leute einverstanden sind, wird man das machen. Der FN versucht auch, diese Frage zu entdramatisieren. Das ist ja im Übrigen auch die Frage, wo er im Moment noch am stärksten mit den Wirtschaftseliten zu kämpfen hat, weil das Kapital natürlich auch skeptisch ist gegenüber einem Euro-Austritt. Auch mit der Frage, was würde uns das kosten? Wer würde gegebenenfalls von den heutigen Mitgliedsländern die Schulden übernehmen? Und wie wäre der neue Wechselkurs der neuen, neu-alten Währung, wenn man den französischen Franc wieder einführen würde. Also da ist sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Wirtschaftseliten die stärkste Skepsis.
Um zum Punkt zu kommen.
Da versucht der FN zu entdramatisieren, indem er sagt, wir würden ja nicht allein austreten und uns isolieren, sondern wir würden eine Konferenz machen und die anderen Länder wären ja zum Teil auch austrittswillig, mit denen wird man dann kooperieren, weil der Front National hat dann einen anderen Diskurs als die AfD zum Beispiel. Der Front National sagt, Griechenland ist ein Opfer der Sparpolitik und der dieses Molochs EU, genauso wie wir als Frankreich Opfer sind, während die AfD ja eher sagt, wir wollen nicht zahlen für die faulen Griechen.
Kommen wir mal auf die Frage davor zurück. Also kann man dann sagen, ob der Zahlen, dass es sich schon bei diesen 25% eher nicht um reine Protestwähler handelt, sondern dass es auch der allgemeinen Zustimmung für den Front National entspricht?
Es entspricht auf jeden Fall den
Positionen sozusagen.
Es entspricht auf jeden Fall der fehlenden Opposition gegen bestimmte Grundpositionen. Also natürlich, es ist, weil du die Frage nach Protestwählern und Wählerinnen stellst, es gibt dieses Element, wir stimmen gegen die anderen. Im Moment eines der häufigsten Zitate, das man hört, wenn man mit Wählern, die rechtsextrem stimmten, spricht oder wenn die interviewt werden, eines dessen, was man am häufigsten hört, ist, wir haben die Rechte probiert, also die bürgerliche Rechte unter Nicolas Sarkozy. Wir haben gesehen, was rausgekommen ist. Wir haben die Linke oder was man so nennt probiert, also die Sozialdemokratie unter François Hollande. Wir haben gesehen, was herausgekommen ist. Also wenn du es mir erlaubst, es kurz auf einen Nenner zu bringen, kam nur Kacke dabei heraus. Das stimmt auch, wenn man die Politik unter François Hollande studiert. Jetzt probieren wir einfach mal die man noch nie erprobt hat. Das ist was man häufig hört. Also dieses Element, alle anderen haben versagt und jetzt probieren wir mal die zumindest vermeintlich noch nie an der Macht waren oder deren Ideen noch nie an der Macht waren, das spielt sicherlich eine Rolle. Also dieses Abrechnung mit den anderen und Revanche nehmen. Das ist das Element, was man Protestwahlen nennen könnte. Aber es stimmt natürlich nicht, was ja die Protestwähler-These in Westdeutschland besagen sollte, also die eigentlich damals die Republikaner-Ergebnisse verharmlosende These, das geht schon wieder weg und da ist nichts Bedenkliches dabei, weil da keine Zustimmung zu den Inhalten damit verknüpft ist. Das stimmt eben nicht, sondern die Inhalte sind zumindest kein Hindernis mehr, sofern nicht direkt Zustimmung auch zu den Inhalten damit verbunden ist. Also Zustimmung zu den Inhalten, jenseits dessen, wir stimmen jetzt mal gegen die Altparteien, Zustimmung zu den Inhalten gibt es zumindest, was die allgemeine Aussage betrifft, in Krisenzeiten muss man sich um die eigenen Leute zuerst kümmern. Das hat sich schon in die Köpfe gefressen. Deswegen würden die Leute jetzt nicht umstandslos links stimmen, wenn es eine als Protestpartei wahrgenommene linke Kraft gäbe, die heute für den Front National stimmt.
Ich finde, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ein unangenehmes Schlusswort, aber...
Ja, dann bedanke ich mich für diese sehr detaillierten und tiefgreifenden Einblicke in die Wahl und das politische Klima in Frankreich.
Dann, ja, bitte. Ja. Bis die Tage. Es gibt sicherlich noch einiges zu beobachten auf dieser Ebene.
Ja, bis die Tage. Dann mach's gut, ne?
Bis dann. Ciao. Tschüss.